Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Vermutlich hat jeder von uns schon einmal Intrigen miterlebt oder zumindest von ihnen gehört. Intrigen, wo Gerüchte gestreut werden oder sogar bewusst falsche Aussagen getätigt werden. Aussagen, die Menschen zu Fall bringen. Es gab und gibt auch immer wieder Falschaussagen vor Gericht. Ich erinnere mich an meine sehr frühe Schulzeit, wo der Vater eines guten Schulfreundes, nachdem er einen tödlichen Unfall mit seinem LKW begangen hatte, mehrere Personen für eine falsche Aussage vor Gericht gewinnen konnte. Das vielleicht bekannteste Vorgehen diesbezüglich in der letzten Zeit waren die falschen Anklagen einer Frau gegen den früheren Wettermoderator Jörg Kachelmann, die sich dann schließlich vor Gericht als haltlos erwiesen. Falschaussagen werden benutzt aus Angst vor Strafe, um sich eine bessere Stellung zu sichern oder auch um unliebsame Gegner beiseite zu schaffen. Falschaussagen sind hilfreich, wenn die Beweislage nicht eindeutig ist. Ein Opfer falscher Aussagen, verdrehter Tatsachen wurde der Mann, den wir uns heute Morgen etwas genauer anschauen wollen, und zwar der Armenpfleger Stephanus. Das Thema der heutigen Predigt lautet unter falscher Anklage und ich lese jetzt dazu den Predigttext aus Apostelgeschichte 6, 8 bis 15. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen und mitlesen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Die falsche Anklage gegen Stephanus. Und Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und derer von Zilizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus der Nazarener wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn erblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Beim letzten Mal hatten wir gehört, dass in der Jerusalemer Gemeinde etwas Unruhe aufgekommen war, weil die griechischen Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Die Apostel nahmen sich der Sache an, indem sie vorschlugen, 7 Männer aus der Gemeinde auszuwählen, die diesen Dienst an den Armen verrichten sollten. Und einer dieser Männer war Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, wie Vers 5 ihn beschreibt. Dieser Stephanus wird nun in den nächsten anderthalb Kapiteln näher beleuchtet. Punkt 1, der Gottesmann Stephanus. Nachdem wir von den anderen 6 Diakonen zunächst nichts weiter hören, erfahren wir stattdessen etwas von der weiteren Vorgehensweise Stephanus. Vers 8. Und Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Durch sein Auftreten erregte er öffentliches Aufsehen. Es kommt nicht alle Tage vor, dass jemand Zeichen und Wunder tut. Stephanus konnte diese Taten durch die Gnade Gottes bewirken. Er war kein Magier. Er hatte offensichtlich das ernst genommen, was Jesus im Johannesevangelium sagt, Kapitel 14, die Verse 12 und 13. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Stephanus konnte diese Taten verrichten, weil er an Jesus glaubte und von ihm abhängig war. Er wirkte die Zeichen und Wunder zur Verherrlichung Gottes. Es wurde zum wiederholten Male Aufsehen erregt unter dem ganzen Volk. Das war das Besondere, aber auch Problematische zugleich. Der allmächtige Gott wirkte zu der Zeit außergewöhnliche Zeichen und Wunder durch seine Diener. Überhaupt erst dadurch kamen so viele Menschen zusammen. Bei der Austeilung des Heiligen Geistes, wo plötzlich ein Brausen wie von einem gewaltigen Wind entstand. Danach redeten die Jünger in anderen Sprachen. Durch diese Ereignisse sind die in der Nähe wohnenden Menschen dann auf die Jünger aufmerksam geworden. Dann die Heilung des Gelähmten vor der Tür des Tempels. Wieder lief die Volksmenge im Tempel zusammen und staunte. Die Gefangennahme und anschließende wundersame Befreiung der Apostel, die vollmächtige Verkündigung des Evangeliums. Zeichen und Wunder unter dem Volk und jetzt auch durch Stephanus bewirkt. Gott wirkte so mächtig, dass das übrige Volk diese wunderbaren Ereignisse nicht leugnen konnte. Sie wurden immer wieder damit konfrontiert. Dadurch kamen viele aus dem Volk zusammen und bekehrten sich zu Jesus Christus, den sie jetzt als Sohn Gottes erkannten. Das Problematische hierbei war, dass es natürlich auch die Gegner auf den Plan rief. Hier war etwas im Gange, was niemand mehr leugnen konnte und keiner wusste, wo das mit dieser neuen Religion noch hinführen würde. Die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten schon früh die Konfrontation, stritten mit ihnen, ähnlich wie bei Jesus. Sie verhafteten die Jünger, drohten ihnen, schlugen sie, alles ohne Erfolg. Die Gemeinde in Jerusalem wurde zahlenmäßig immer größer. Und nun taucht in der Jerusalemer Innenstadt ein Mann auf, den sie vorher noch nicht kannten. Stephanus. Und vollbringt Zeichen und Wunder. Wo soll dies denn noch enden? Aufgrund des Volkes konnten sie bisher die Apostel auch nicht einfach töten. Dafür war die Beweislage zu dürftig. Doch natürlich waren den Juden die Christen ein Dorn im Auge, die sich scheinbar durch nichts von der machtvollen Verkündigung des Wortes Gottes abbringen ließen. Stephanus, dieser Mann Gottes, voll Glauben und Kraft, wirkte also nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch in der weltlichen Umgebung. Können wir da überhaupt mithalten? Wirkt unser Dienst nicht manchmal eher kraftlos? Doch das entspricht nicht der Wahrheit, auch wenn es scheinbar so aussieht. Denn das Evangelium ist eine Kraft Gottes. So haben wir das letzte Woche auch schon in der Bibelstunde gehört, oder vorletzte Woche, wo wir uns zur Zeit mit dem 1. Thessalonicher Brief beschäftigen. Dort heißt es im 1. Kapitel, Vers 5, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Das Evangelium ist in Kraft zu ihnen gekommen, im Heiligen Geist. Das Evangelium von Jesus Christus bewirkt Veränderung, es erneuert unsere Herzen. Die Verkündigung des Evangeliums ist nicht einfach nur Menschenwort, sondern Gott wirkt machtvoll in ihm durch seine Kraft. Luther übersetzt Vers 8, Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Es war also nicht Stephanus Kraft oder Glauben, die dies alles bewirken, sondern Gottes Gnade allein. In jedem Bereich unseres menschlichen Lebens sind wir von der Gnade Gottes abhängig. Wer dies anders sieht, sündigt bereits. Stephanus bewirkte diese wundervollen Taten in der völligen Abhängigkeit von Jesus. Doch dies rief nun allerdings auch Ablehnung hervor. Jedoch diesmal nicht erstaunlicherweise in erster Linie von den hohen Priestern und Ältesten, sondern Vers 9, aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und derer von Zilizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Durch die Zeichen und Wunder im Volk waren diese Gruppierungen auf Stephanus aufmerksam geworden und waren offensichtlich wenig begeistert hierüber. Sie stellten Stephanus zur Rede. Was waren dies für Leute? Es waren ausländische Juden, die alle ihre Synagogen in Jerusalem hatten. Libertiner, das heißt Freigelassene, waren Nachkommen von Juden, die einst Pompeius 63 vor Christus als Sklaven nach Rom gebracht hatte. Sie waren freigelassen worden und nach Jerusalem zurückgekehrt. Kyrene lag hinter Ägypten in Afrika, Alexandria war die Hauptstadt von Ägypten. Zilizien war eine Landschaft in Kleinasien mit der Stadt Tarsus. Unter Asia ist der westliche Küstenstrich von Kleinasien zu verstehen. Anhänger dieser Synagogen taten sich also zusammen, um gemeinsam gegen Stephanus und somit auch die Gemeinde vorzugehen. Als Juden hatten sie eine andere Vorstellung von Gottes Reich und seinem Wirken. Das wollten sie nun mit Stephanus ausdiskutieren. So sind die hohen Priester und Pharisäer auch immer gegen Jesus vorgegangen. Ständig stellten sie ihn zur Rede und stritten mit ihm. Die Gemeinde Jesu und ihr Einfluss stellt für die Juden eine Bedrohung dar. Unser persönliches christliches Zeugnis muss sich immer wieder neu in unserem Alltag und in unserer Umgebung bewähren. Vielleicht hast du ja auch so spezielle Freunde, die deinen christlichen Glauben herausfordern, die gerne mit dir streiten. Menschen, die einer Religionsgemeinschaft angehören, sind in der Regel von ihren Grundsätzen überzeugt und vertreten diese dann auch gegenüber anderen. Es ist interessant zu beobachten, wie Menschen unterschiedlicher Glaubensüberzeugung gegenseitig ihre Argumente austauschen. Solange man noch miteinander reden kann, ist ja auch alles in Ordnung. Die Juden aus den verschiedensten Synagogen hatten gewiss jedoch die Absicht, Stephanus mit ihren Argumenten zu überzeugen und somit zum Aufhören seiner Tätigkeit zu bewegen. Wenn sich so viele zusammentun und gemeinsam ihre in der Religion begründeten Argumente bringen, dann wird sich ja wohl ein Einzelner überzeugen lassen. Schließlich verstehen sie doch auch was von Gott. Dies ist der erste Schritt, um unliebsame Gegner zum Schweigen zu bringen. Vielleicht lässt Stephanus sich ja sogar überzeugen und wird dann einer der ihren, lehrt dann in ihrer Synagoge. Doch, Stephanus lässt sich nicht überzeugen. Nicht, weil er ein Dickkopf war oder einfach nur dumm. Nein, ganz im Gegenteil. Stephanus war ein weiser Mann. Vers 10. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Gegründet in der Weisheit Gottes und geleitet durch seinen Geist, konnten die Widersacher ihm nicht widerstehen. Vermutlich bestand sogar eher die Gefahr, dass Stephanus einige von ihnen überzeugte. Das erinnert an eine Begebenheit aus dem Johannesevangelium, als die Pharisäer Diener aussandten, um Jesus zu ergreifen, der im Tempel lehrte. Johannes 7, 45 und 46. Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück, und diese sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten: Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Wer erst einmal in die Nähe Jesu gekommen ist, dem fällt es schwer, Jesus nur als einfachen Menschen zu sehen. Jesus hat nicht nur von Weisheit geredet, er ist die Weisheit selber. Wer aus Vernunftgründen heraus oder aus eigenem Antrieb versucht, die Existenz und Wirksamkeit Gottes in Frage zu stellen, wird scheitern. So wie alle Gegner Jesu ihm nichts entgegensetzen konnten, waren auch die ausländischen Juden gegenüber Stephanus machtlos. Stephanus war ein Mann Gottes, der in der Nachfolge Jesu Christi lebte, ein Mann, dem Gottes Gnade zuteil wurde. Stephanus hatte sich das zu Herzen genommen, was Jesus seinen Jüngern kurz vor seinem Tod angekündigt hatte. Jesus sagte Verführung und Verfolgung voraus. In Deutschland ist die Verführung ein größeres Problem als die Verfolgung. Wenn seine Jünger sich nun vor Fürsten und Königen verantworten müssten, sagte er ihnen, Lukas 21, 14 und 15. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht widersprechen, noch widerstehen können. Dies hatte Jesus offensichtlich bei Stephanus getan und vorher auch schon bei den anderen Aposteln. Mir würde dies schwerfallen. Wenn ich um bevorstehende schwierige Gespräche weiß, versuche ich bereits im Vorfeld einige mögliche Argumente zu bedenken, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Ich verlasse mich nicht darauf, das muss ich ehrlich sagen, dass Jesus mir die rechten Worte zur rechten Zeit schenkt. Wohl auch ein Ausdruck meines Kleinglaubens. Ich denke, dass Stephanus anders vorgegangen ist. Er hat sich bedingungslos auf Jesus verlassen. Und natürlich sollten wir uns die Verheißung aus dem Lukas-Evangelium zu Herzen nehmen, dass wir uns unsere Verteidigung nicht vorher überlegen. Und seien wir ehrlich, fällt es uns nicht allen schwer, dass wir uns nicht auf unsere Vernunft und Klugheit verlassen? Dabei müssen wir sogar aufpassen, dass der Teufel uns nicht etwas vorgaukelt bezüglich unserer Vernunft. Uns gilt die Ermahnung, darauf zu vertrauen, dass Jesus uns die Weisheit und Fähigkeit zum Sprechen geben wird. Stephanus fühlte sich durch das Bewusstsein der Gegenwart Jesu sicher. Er war den anderen überlegen. Er hatte seinen Halt in Christus gefunden, selbst der Teufel konnte ihn nicht überwinden. Ich will einen ganz kleinen Abschnitt wiedergeben, den ich in der vorletzten Ausgabe der Zeitschrift Herold gelesen habe. Vermutlich kennt ihn der ein oder andere schon. Charles Spurgeon erzählte die Geschichte von einigen Reisenden in der russischen Tundra, die von Wölfen verfolgt wurden. Ihre Pferde sprengten in Panik voran, die wilden Tiere an ihren Fersen. Sie erreichten mit Mühe einige Hütten, in die die Reisenden sich retteten. Unmittelbar darauf konnten sie hören, wie die Wölfe heulend und zornig gegen die Wände krachten und auf das Dach sprangen, aber sie konnten nicht hinein. Spurgeon schrieb: Nun, wenn ein Mensch in Christus ist, dann kann er die Teufel wie Wölfe heulen hören, alle wild und hungrig nach ihm. Auch seine eigenen Sünden suchen ihn wie Wölfe, um ihn nach draußen zu zerren und ihn zu zerstören. Aber er ist in Christus. Und das ist solch eine Zuflucht, dass alle Teufel dieser Welt, wenn sie auch auf einmal kämen, nicht einen einzigen Balken aus dieser ewigen Zuflucht verschieben könnten. Das nenne ich mal eine Gewissheit. Ich denke, dass Stephanus auch solch eine Gewissheit hatte, die bei ihm keine Angst aufkommen ließ vor möglichen kommenden Konsequenzen. Ich komme jetzt zum zweiten Predigtpunkt. Die unlauteren Methoden der Gegner Christi. Die Juden aus den unterschiedlichen Synagogen werden sich gedacht haben, wenn wir nur eindringlich mit Stephanus reden und etwas forscher auftreten, dann wird das schon. Doch da hatten sie sich getäuscht. Nun mussten sie eine andere Vorgehensweise wählen, um an ihr Ziel zu gelangen. Die Feinde Christi sind da im Laufe der Kirchengeschichte sehr erfinderisch gewesen. Vers 11. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Das kam in Israel immer gut an. Wenn man wollte, dass Menschen in Israel einen schweren Stand hatten, versuchte man, andere davon zu überzeugen, dass diese Menschen Gotteslästerer waren. Denn dass sie als Juden zum auserwählten Volk gehörten, war für diese Leute klar und wichtig. Heutzutage sind solche Themen die Gleichberechtigung von Homosexuellen, Gender Mainstream, Bildungsplan der sexuellen Vielfalt in Kindergärten und Schulen und der Islam. Nur wenige trauen sich, ihre Meinung zu diesem Thema auch öffentlich zu machen. Wenn man mit seinesgleichen zusammen ist, dann wird durchaus schon mal darüber geredet. Doch je mehr beruflich oder an Ansehen und Ehre auf dem Spiel steht, desto schweigsamer werden wir. Man muss ja nicht alles gleich thematisieren. So argumentieren wir vielleicht. Es sollen keine Helden geboren werden. Doch diese Dinge stellen ja einen Angriff gegen den guten Schöpfungsplan Gottes und den christlichen Glauben dar. Die Familie soll immer mehr zerstört werden. Wie viele bekannte Persönlichkeiten kannst du mir nennen, die als überzeugte Christen in der Öffentlichkeit dazu Stellung nehmen? Oder in deiner Familie? In deinem Freundes- und Verwandtenkreis und Bekanntenkreis? Wer einmal als Fundamentalist oder Hardliner, Hetzer gebrandmarkt wurde, hat es nicht leicht, in unserer Gesellschaft wieder auf die Beine zu kommen. Doch Jesus hat uns nicht dazu beauftragt, in der Welt Karriere zu machen und unsere Schäfchen ins Trockene zu bringen. Dass jemand heute noch an die Auferstehung Jesu glaubt, ruft hin und wieder ein spöttisches Lächeln hervor. Wenn aber jemand als Christ kritisch seine Stimme gegen die neuen antichristlichen Strategen erhebt, Gender, sexuelle Vielfalt etc., dann muss er mit Widerstand, Anfeindung und Ausgrenzung rechnen. Es ist zu einer modernen Strategie geworden, Menschen diesbezüglich zu verleumden. Ich nenne jetzt nur mal Eva Herrmann oder den Lehrer Stengele, der eine Petition gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg auf den Weg gebracht hat. Wer damals in Jerusalem und Umgebung als Gotteslästerer bezeichnet wurde, hatte es ganz schwer. Gott sei Dank gab es ja eine große christliche Gemeinde dort. Eine üble Verleumdung gegenüber Stephanus begann. Es wurden extra Männer angestiftet, die dann unter dem Volk verbreiteten: Wir haben diesen Stephanus, der solche Zeichen und Wunder wirkt, Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Damit war die Aufmerksamkeit der Zuhörer im Volk geweckt. Die Vorgehensweise ist teuflisch, aber effektiv. Und nicht nur das. Sie gehen noch einen Schritt weiter bis hin zur körperlichen Gewalt. Vers 12. Und sie wiegelten das Volk auf und die Ältesten und die Schriftgelehrten und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Langsam aber sicher wurde es nun bedrohlich für Stephanus. Das Volk ließ sich aufwiegeln und verführen. Für die Ältesten und Schriftgelehrten war dies natürlich ein gefundenes Fressen. Schließlich war der Unmut so groß, dass sie ihn in aller Öffentlichkeit überfielen, fortrissen, vermutlich unter dem Beifall des umherstehenden Volkes und ihn vor den Hohen Rat führten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wenn in jener Zeit jemand etwas zu petzen hatte, er einfach zum Hohen Rat gelaufen ist. Die Mitglieder des Hohen Rates hatten bereits bei Jesus verzweifelt darauf gelauert, dass sie endlich etwas finden würden, um gegen ihn vorgehen zu können. Und bei seinen Nachfolgern, den Christen, gingen sie in ähnlicher Weise vor. So kam ihnen diese Gelegenheit gerade recht. Und diesmal schienen sie auch erfolgsversprechender zu sein, aufgrund des Unmutes des Volkes und der falschen Anklagen, die einige gegen Stephanus vorbrachten. Kaum war Stephanus als vollmächtiger Zeuge Jesu in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten, drohte er bereits wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Nun stand Stephanus da, wo bereits vor ihm Petrus, Johannes und die anderen Apostel gestanden hatten. Und der Herr Jesus Christus. Das Ziel der Ankläger und des Hohen Rates war klar. Stephanus und seine Freunde sollten endlich ihren Mund halten und aufhören, von Jesus zu reden. Und auch jegliches Wirken in seinem Namen in der Öffentlichkeit unterlassen. Doch zunächst einmal ging es darum, ihn als Schuldigen zu überführen. Zu beweisen, dass er etwas getan hatte, was Strafe verdiente. Um dies zu bewirken, und scheinbar war es auf normalem Weg nicht möglich, greifen sie zu einer unlauteren Methode. Sie stellen falsche Zeugen auf. Vers 13 und 14. Und sie stellten falsche Zeugen, die sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören: Jesus der Nazarener wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Eine Anklage sollte schon gut begründet sein. Inwieweit der Hohe Rat von den falschen Zeugen wusste, lasse ich mal dahingestellt. Es mussten halt mindestens zwei Zeugen her, um einen Sachverhalt zu bestätigen. Doch alles kann missbraucht werden, somit auch diese Anordnung. Vor Gericht ist es am effektivsten, Angeklagte aufgrund von Beweismitteln und Zeugenaussagen zu überführen. Wenn die Zeugenaussagen dann noch stichhaltig und weitestgehend identisch sind, ist es natürlich für die Gegenseite sehr schwer, das Gericht vom Gegenteil zu überzeugen. Das hat zu allen Zeiten funktioniert. In der Schriftlesung haben wir die Geschichte von Josef und Potiphas Frau gehört. Josef war angestellt im Hause Potiphas, der war ein Kämmerer des Pharao. Die Frau war recht offensiv und machte Josef deutlich, dass sie mit ihm schlafen wollte. Warum, wird nicht geschildert. Wir wissen nicht, ob sie in ihrer Beziehung unzufrieden war oder einsam oder sich nicht genug beachtet fühlte oder was sonst der Grund für ihr Begehren war. Heute würde man vielleicht sagen, sie war scharf auf Josef. Josef weigerte sich jedoch, mit ihr zu schlafen, unter anderem mit der Begründung: Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Doch die Frau blieb hartnäckig. Sie dachte sich wohl, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. So kam es, wie es kommen musste. Josef kam eines Tages ins Haus, um seine Arbeit zu verrichten, und außer der Frau war niemand mehr im Haus. Sie ergriff ihn bei seinem Obergewand und forderte ihn auf, sich zu ihr zu legen. Doch Josef ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Nun ist es immer gut, vor der Sünde zu fliehen. Doch trotzdem fingen für Josef die Probleme jetzt erst richtig an. Denn als die Frau sah, dass er sein Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und geflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen. Ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Natürlich war das eine falsche Aussage der Frau. Es war hinterlistig und gelogen. Doch da lag ja das Beweisstück, das Obergewand. Jeder konnte es sehen. Und es waren keine weiteren Zeugen da gewesen. Es gab für Josef keine Auswegsmöglichkeit mehr. Als ihr Mann nach Hause kam, erzählte sie ihm die gleiche Geschichte. Der wurde, wen wundert's, recht zornig. Also nahm er Josef und warf ihn ins Gefängnis. Josef wurde unter falscher Anklage ins Gefängnis geworfen. Zum besseren Verständnis im Hinsicht auf die Stephanus-Geschichte möchte ich noch erwähnen, dass die Frau Josef nicht deswegen zu Fall gebracht hat, weil er zum Volk Gottes gehörte, sondern weil er ihre Zuneigung nicht erwiderte. Doch das Ergebnis der daraufhin gemachten Falschaussage ist in etwa identisch mit dem des Stephanus. Ein weiteres Beispiel betrifft unseren Herrn Jesus Christus. Der Hohe Rat wollte ihn nicht einfach ohne Anhörung verurteilen, es muss schließlich alles seine Ordnung haben. Doch das Eigenartige war, nachdem sie ihn gefangen hatten, suchte der Hohe Rat selber nach einem falschen Zeugnis, das sie gegen Jesus vorbringen könnten, um ihn zu töten. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Da steht jemand als Angeklagter vor Gericht und der Richter sucht nach einem falschen Zeugnis, um den Angeklagten verurteilen zu können. So viel also zur Objektivität und Ehrenhaftigkeit des Hohen Rates. Matthäus 26, die Verse 60 und folgende, heißt es weiter: Aber sie fanden keines. Und obgleich viele falsche Zeugen herzukamen, fanden sie doch keines. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen: Dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in 3 Tagen aufbauen. Jesus schwieg daraufhin und antwortete dem hohen Priester nichts. Der hohe Priester fing an, Jesus zu beschwören, dass der ihn doch sagte, ob er nun der Christus ist und der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert. Was brauchen wir weitere Zeugen? Siehe, nun habt ihr seine Lästerung gehört. Dass es sich vorher um falsche Zeugen gehandelt hatte, spielte jetzt keine Rolle mehr. Hätte Jesus einfach geschwiegen oder die vorherigen Anschuldigungen abgestritten, wäre schwer geworden, Jesus zu verurteilen. Es gab ja nichts, weswegen sie Jesus anklagen konnten. Doch jetzt hatten es alle gehört, dass er gesagt hatte: Ich bin der Sohn Gottes. Der hohe Priester fragte die übrigen Ratsmitglieder: Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Endlich hatten sie ihr Ziel erreicht. Die Strategie der Gegner Christi und seiner Gemeinde scheint ähnlich zu verlaufen, sowohl bei Christus selbst wie auch bei seinen Aposteln und weiteren Jesus-Nachfolgern. Zunächst einmal werden die Gläubigen in Streitgespräche verwickelt. Vielleicht können da schon Ungereimtheiten und Mängel festgestellt werden. Ansonsten geht man einen Schritt weiter, bedroht sie, versucht sie einzuschüchtern, warnt vor möglichen Konsequenzen. Falls dies auch noch nicht ausreicht, schleppt man sie fort und stellt sie vor den Hohen Rat. Dort versucht man dann unter Mithilfe falscher Zeugen die Jünger Jesu endgültig zum Schweigen zu bringen. Ich glaube, bei uns in Deutschland wird am ehesten die Methode der Verleumdung gewählt. Bei Stephanus haben sie es auch so gemacht, wie ich es gerade geschildert habe. Sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Wir haben ihn sagen hören, dass Jesus diese Stätte zerstören wird und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Eines hatten sie sicherlich richtig erkannt, dass dieser Stephanus auch weiterhin Gottes Wort verkündigen würde. Was an den einzelnen Vorwürfen wirklich dran war, können wir heute nicht mehr überprüfen, weil wir keine Predigtaussage von Stephanus haben. Bezeichnend ist allerdings schon, dass seine Gegner bewusst falsche Zeugen gegen ihn aufgestellt haben. Sie haben sich wahrscheinlich irgendetwas aus seiner Verkündigung zusammengereimt, verdreht und gegen ihn verwendet. Jesus hatte ja schon gesagt, Johannes 2, 19 und 20, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Schon hier zeigt sich, dass die Juden Jesus überhaupt nicht verstanden haben. Vermutlich hat Stephanus auch von der vorhergesagten Zerstörung des Jerusalemer Tempels gesprochen. Überhaupt vom Gericht Gottes. Davon, dass Christus des Gesetzes Ende ist. Alles Dinge, die ihnen nicht gefallen konnten und die ihr Ansehen bei dem Volk schmälerten. Doch innerhalb der Räumlichkeiten des Hohen Rates geschah etwas Eigenartiges. Alle, die Stephanus anblickten, sahen sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Nun weiß ich nicht, wie das Angesicht eines Engels aussieht, aber wenn ich mich hier so umblicke, kann ich erstmal nichts Auffälliges erkennen. Diese Beschreibung steht sicherlich auch dafür, dass der allmächtige Gott dem Stephanus in besonderer Weise nahe ist. Stephanus ruhte in Gott. Dieses Ereignis hätte die Gegner eigentlich schon zum Einlenken bringen müssen. Gott ist seinen Kindern in Jesus Christus in ganz besonderer Weise nahe. Das ist ein gewaltiger Trost. Ich erinnere mich an ein Ereignis aus meiner Kindheit. Da trat in einem Lebensmittelgroßmarkt, heute ist es Real, ein holländischer Entertainer auf. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an ihn, Lou van Burg oder auch Onkel Lou genannt. Ehe ich mich versah, hatte er mich auf die Bühne geholt, um auf meine Kosten seine Witze zu machen. Er sagte zum Beispiel, hier kommt das Mädchen mit den roten Haaren. Vermutlich wollte er dadurch nur von seinem Übergewicht ablenken. Vor der Bühne hatten sich einige Leute versammelt. Mir war das schon recht peinlich. Und dann stellte er mir immer Fragen, wo ich gar nicht wusste, wie ich die beantworten sollte. Ich merkte aber auch, dass er mir nach Fragen immer etwas ins Ohr flüsterte. So fragte er mich zum Beispiel, wie alt ich denn wäre. Und ich antwortete, 10. Dann fragte er weiter, wie alt ich denn werden möchte. Und ehe ich noch überlegen konnte, flüsterte er mir ins Ohr, 11. Und ich antwortete, 11. Sehr zur Belustigung des einfachen Volkes in Essen-Altendorf. Aber dieser Entertainer war mir ganz nahe. Er hing mir förmlich im Nacken. Dadurch konnte er die ganze Sache führen und steuern. Worauf ich hinaus will, ist, dass Jesus uns auch ganz nahe ist. Den Gläubigen, welche ihr Vertrauen in ihn setzen. Zwar unsichtbar und doch real in der Kraft des Heiligen Geistes. Er umgibt uns. Diese Gegenwart Gottes wird sehr schön ausgedrückt in einem Wort aus dem Alten Testament, womit ich auch schließen möchte, Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen.